Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations, ein Podcast darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Hier diskutieren vier Hundetrainerinnen über wichtige Themen im Leben mit Hunden, die eins eint. Der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts, vielleicht haben wir uns auch schon gehört, in Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. In dieser 16. Folge von Good Vibrations sprechen Nicole Gerwig, Eva Windisch, Ute Rott und Sabine Wöhner über Hundesprache. Und Nicole legt los.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Fremdsprachen lernen leicht gemacht. Nein, ihr seid natürlich nicht im falschen Podcast gelandet, sondern wir sprechen heute über die Muttersprache der Hunde. Vielleicht kennt ihr das, wenn wir irgendwo im Urlaub jemanden kennenlernen und wir den sympathisch finden, der aber blöderweise eine andere Sprache spricht, dann versuchen wir uns irgendwie erstmal zu verständigen. Zum Beispiel über irgendwelche Sichtzeichen oder Gesten. Also man versucht sich irgendwie zu verstehen. Im besten Falle finden wir dann auch irgendwie noch so ein Übersetzungsbuch. Heutzutage wird es wahrscheinlich eine Übersetzungs-App sein, weil wir das Bedürfnis haben, uns mit jemandem, den wir mögen oder mit allgemein unseren Artgenossen einfach zu verständigen. Jetzt stellt euch mal vor, es gibt eine Sprache weltweit, die jeder versteht. Das wäre doch genial. Bei den Hunden ist es tatsächlich so und das nennt man Calming Signals. Oder auch Beschwichtigungs- oder Beruhigungssignale. Das ist die Sprache, die jeder Hund auf der Welt spricht und die jeder Hund versteht. Die Calming Signals sind das angeborene Ausdrucksverhalten bei Hunden. Die Hunde sprechen schon am ersten Tag ihrer Geburt über diese Signale. Das heißt, das erste Signal, was sie zeigen, ist das sogenannte Gähnen. Also das ganz Typische, was wir Menschen auch machen, wenn wir müde sind, das ist das Gähnen. Das heißt, jeder Welpe, der hochgehoben wird, zeigt dieses erste Signal sofort. Es gibt so insgesamt circa 30 Signale, die zwar, wie wir eben gesagt haben, angeboren sind, aber trotzdem müssen sie im Umgang mit anderen Hunden, natürlich als erstes mit den Eltern, mit den Geschwistern, müssen diese ausprobiert und geübt werden, damit man sie später sehr gut einsetzen kann. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man tatsächlich eine Fremdsprache lernt. Also einfach nur sture Vokabeln zu pauken, bringt uns oft nicht weiter, beziehungsweise wir werden diese Sprache nie gut sprechen und verstehen können, sondern das geht nur darüber, dass wir eben mit anderen Menschen in dieser Sprache kommunizieren. Was dabei ganz interessant ist und was ich immer so komisch finde, ist, dass wir das bei anderen Menschen, die eine andere Sprache sprechen, tun. Das heißt, wir wollen die gern verstehen, was die sagen. Wir wollen uns auch gern mitteilen. Aber bei Hunden kommen wir komischerweise meistens nicht auf die Idee, ihre Sprache zu erlernen. Und es wäre doch normal, dass man das als erstes machen möchte, seinen Hund verstehen. Was ich ganz interessant fand, ich hatte so meinen ersten Aha-Effekt, als ich in der Hundetrainerausbildung war. Und da gab es natürlich des Öfteren Beobachtungsaufgaben. Eine davon war zum Beispiel, sitze ich irgendwo in einem Park und beobachte andere Hunde mit ihren Menschen. Und der erste Gedanke, den ich dabei hatte, war, oh mein Gott, die reden ja so viel. Die Hunde haben ja so unglaublich viel zu sagen und niemand hört ihnen irgendwie richtig zu. Die Menschen hören überhaupt nicht hin, was sie sagen. Es wäre im Endeffekt, wäre es doch so viel einfacher und so viel besser, wenn wir uns verstehen würden. Das heißt also, wenn wir einfach mitkriegen, was der Hund uns zu sagen hat. Für mich sind die Beschwichtigungssignale eigentlich der Beweis dafür, wie hochsozial die Hunde sind und wie viel sie freundlich und höflich sein wollen. Also wir haben mit den Hunden also wirklich extrem harmoniebedürftige Lebewesen an unserer Seite. Und es gibt verschiedene Gründe, warum und an welchen Situationen sie Beschwichtigungssignale einsetzen. Der erste und ein sehr wichtiger Grund ist, dass sie bedrohliche Dinge, unangenehme Dinge, irgendwelche Dinge, die ihnen Angst machen, die sollen im Endeffekt beruhigt werden. Die sollen eben beschwichtigt werden. Das kann zum Beispiel so ganz normale tägliche Dinge im Alltag, wenn der Mensch so beim Zurückrufen des Hundes einen sehr schroffen Ton hat, dann fangen Hunde an zu beschwichtigen. Wenn es einen körperlich sehr groben Umgang gibt, dann fangen sie an zu beschwichtigen. Oft, wenn ich einen Hund gegen seinen Willen festhalte oder wenn ich mich über den Hund drüber beuge, zum Beispiel beim Anleihen. In der Hundeschule sehe ich sehr oft, was ich gern mache, gerade so bei den ersten ein, zwei Treffen, ich lasse die Menschen einfach mal ihren Hund rufen. Ne, wenn wir, die Hunde sind meistens dann im Freilauf auf dem Hundeplatz und ich lasse die Menschen ihren Hund rufen, weil man dann oft an den Beschwichtigungssignalen schon sieht, wie das bei den Hunden ankommt. Ne? Also wie sie angelaufen kommen. Ob sie dann schon sehr viel Beschwichtigungssignale zeigen, ob sie schon auf große Distanz schon anfangen, langsamer zu werden, wie sie beim Besitzer ankommen. Und daran sieht man schon ganz viel, wie halt der normale Umgang zwischen Mensch und Hund ist. Der zweite Grund, warum Hunde Beschwichtigungssignale zeigen, das ist seine eigenen sehr friedlichen Absichten quasi dem anderen zu versichern. Das sieht man häufig in Begegnungen. Das können unterschiedliche Begegnungen sein im Alltag, egal ob das mit Menschen ist, mit Artgenossen ist. Ganz häufig, das werdet ihr mit Sicherheit beobachten oder schaut mal beim nächsten Spaziergang, das meistens, was die Hunde machen, wenn sie irgendwo sehen, es kommt einem jemand entgegen, dass sie dann schon anfangen, ein bisschen langsamer zu werden. Die meisten fangen sofort an zu schnüffeln oder bleiben erstmal kurz stehen, um sich die Situation anzusehen. Und wenn man dann, wenn zum Beispiel der andere Hund, der einem entgegenkommt, auch signalisiert, dass es ein sehr freundlicher Artgenosse ist, dann werden verschiedene Signale ausgetauscht, um sich so ein bisschen abzusichern, um zu sagen, ey, du, ich bin ganz nett, darf ich ein Stück näher kommen? Der andere sagt, ja, du, das ist okay, ich bin auch total friedlich, wir können uns gerne mal begrüßen. Also eine ganz, ganz wichtige Form der Kommunikation auch unter Hunden. Der dritte Grund, warum Beschwichtigungssignale gezeigt werden, ist auch zur eigenen Beruhigung. Das heißt, das seht ihr relativ oft, wenn es zum Beispiel so der Aufbruch zum Spaziergang ist. Das heißt, der Hund ist schon sehr aufgeregt, der Mensch muss sich noch irgendwie anziehen, der muss noch seine Schuhe anziehen, noch seine Sachen nehmen. Und dem Hund dauert es dann meistens ein bisschen zu lang und er ist sehr aufgeregt. Dann sieht man oft, dass die Hunde gehen oder dass die so ein bisschen dieses Züngeln machen, eine Vorderkörpertiefstellung. Das ist dann so ein bisschen dieses. Ich muss meine Aufregung so ein bisschen in den Griff kriegen. Ich muss mich so ein bisschen entspannen. Diese feinen Signale sind immer bei den Hunden das erste Mittel der Wahl. Das heißt also Hunde, die nicht aus verschiedensten Gründen ihre Sprache verloren haben, nutzen immer zuerst, bevor andere Signale kommen, die Beschwichtigungssignale. Nur wenn diese nicht den gewünschten Erfolg in der Situation bringen oder nicht das Ergebnis bringen, was sich der Hund in dem Moment vorstellt oder was der Hund in dem Moment braucht, dann werden die Hunde sehr viel deutlicher. Das heißt also, dann kommen dann mehr Drohsignale, mehr distanzfordernde Signale, wie zum Beispiel auch das Bellen, das Knurren, nach vorne gehen, Zähne fletschen. Also dem anderen mitzuteilen, wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, dann wird das Konsequenzen haben. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal erwähnt. Das sieht man dann gut in dieser Eskalationsleiter, wie die Kommunikation da aufeinander aufbaut. Was jetzt wichtig ist, dass einfach durch das Sehen und natürlich auch Berücksichtigen ihrer Signale können wir unsere Beziehung zu den Hunden auf ein ganz anderes Level heben. Logisch, ne? Ich kann mich ja auch mit einem Menschen, wenn wir dieselbe Sprache sprechen, ganz anders unterhalten als mit jemandem, der eine andere Sprache spricht, den ich nicht verstehe. Und was das Schöne dabei ist, wenn man anfängt, diese Signale zu beobachten, dass ihr irgendwann nicht mehr zurückkommt, weil ihr jetzt ihre Sprache versteht und ihr könnt nicht mehr abschalten und sagen, nee, ich will dir nicht mehr zuhören, ich will dich nicht mehr verstehen. Das ist dann das Schöne dabei. Es gibt so eine kleine Studie, die fand ich sehr, sehr spannend. Das ist von einer lieben Kollegin, von der Martina Albert. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo ich es gelesen habe, ist aber nicht schlimm, weil die Studie ist spannend. Also die ist auch natürlich nicht irgendwie großartig wissenschaftlich, aber sie hat es, glaube ich, mit so ungefähr 100 Hunden gemacht. Dort wurde einfach geschaut, wenn die Hunde von ihren Besitzern gerufen werden, auf drei verschiedene Art und Weisen, was passiert dann? Das heißt also, welche und wie viele Beschwichtigungssignale zeigen die Hunde? Und als erstes wurde es so gemacht, dass der Mensch einfach mit einer relativ bedrohlichen Körperhaltung dasteht und mit einem sehr schroffen Ton, mit einer sehr schroffen Stimme die Hunde ruft. Da wurde festgestellt, dass die Hunde schon auf große Distanz langsamer werden und bis zum Menschen, auf dem Weg zum Menschen, sehr viele Beschwichtigungssignale zeigen. Die zweite Variante war, dass die Menschen freundlich rufen, aber ohne irgendwie ihre Körpersprache zu verändern oder Sichtzeichen zu benutzen. Da war die Distanz, wo die Hunde langsamer werden und Beschwichtigungssignale zeigen, schon weniger, also weniger Beschwichtigungssignale auf weniger Distanz verlangsamt. Und dann, wenn die Menschen freundlich mit einer netten, einladenden Körpersprache und Sichtzeichen gerufen haben, dann waren die wenigsten Beschwichtigungssignale zu sehen und die Hunde kamen ziemlich zügig heran. Und das ist schon beeindruckend, wie freundlich sie sein wollen uns gegenüber und wie sehr sie auf irgendwelche bedrohliche Situationen auch reagieren. Das Schöne ist, wenn wir anfangen, ihre Sprache zu sehen und auch ein Stück weit zu lernen, werden wir selber sehr viel achtsamer und höflicher gegenüber unseren Hunden. Und damit werden wir im Endeffekt, was ein ganz wichtiger Punkt ist, für unsere Hunde vertrauenswürdiger, wir werden einschätzbarer und wir werden zuverlässiger. Und das ist etwas, was die Hundewelt definitiv braucht. Wir haben also im Endeffekt immer die Wahl, wie wir uns gegenüber unseren Hunden verhalten. Ob wir eben freundlich, respektvoll und höflich sind oder ob wir eher bedrohlich und beängstigend sein wollen. Welches Vorbild möchtet ihr sein? Also wenn mir auffallen würde, dass mein Hund mir gegenüber sehr viele Beschwichtigungssignale zeigen würde, würde ich mein Verhalten und meine Körpersprache stark überdenken und ich würde sie verändern. Das ist dann schon sehr auffällig. Dann läuft irgendetwas schief. Und für mich würde es im Endeffekt nichts Schlimmeres geben, als wenn mein eigener Hund, meine eigenen Tiere Angst vor mir hätten oder mir nicht vertrauen würden. Von daher ist die Hundesprache, die Muttersprache der Hunde extremst wichtig. Und ich glaube, wir haben jetzt noch einige Praxisbeispiele und Ideen von den anderen, was ihr dazu meint. Die Eva?
Ja, ich möchte eingangs sagen, ich finde das ursprüngliche Wort, das dafür gewählt wurde, hieß ja Calming Signals. Beschwichtigen, die deutsche vermeintliche Übersetzung, beschwichtigen bedeutet den Zorn eines jemanden zu dämpfen. Deswegen finde ich diese Übersetzung ziemlich blöde. Calming Signals sind ja beruhigende Signale. Sprich, man beruhigt ja eigentlich nicht nur sein Gegenüber oder besänftigt sein Gegenüber, sondern auch sich selber. Und in diesem Kontext machen es die Hunde und wir genauso. Also ich habe mit der Zeit mitbekommen, dass die Calming Signals der Hunde relativ identisch mit unseren Verlegenheitsgesten sind. Zum Beispiel das klassische, der Hund leckt sich über die Nase. Traurig genug, dass kaum ein Hundehalter das erkennt und verwechselt das dann auch noch mit dem Lecken der eigenen Lefzen. Wenn der Hund, wenn es ans Essen geht, wenn es an die Mahlzeiten geht, dann macht er das Gleiche, was wir machen. Aber dieses hektische, schnelle Lecken über die Nase ist vergleichbar mit Menschen, die unsicher beim Reden sind und sich an die eigene Nase fassen. So erkennt man ganz schnell, dass jemand verlegen ist und sich in seiner Rolle als Sprecher gerade nicht wohlfühlt. Das Bogengehen, was viele Hunde machen, erkennt fast kein Hundehalter. Der versucht, den Abstand ein bisschen zu vergrößern, geht einen Bogen und wendet den Blick ab. Nichts anderes machen wir. Beispiel, wir gehen alleine irgendwo spazieren, lassen wir mal den Hund beiseite, uns kommt eine Person entgegen. Im ersten Moment schauen wir in die Richtung der Person und je mehr wir uns nähern, desto mehr wenden wir den Blick zur Seite ab und tun immer so, als würden wir da was ganz Interessantes sehen. Erst in dem Moment, wo wir aneinander vorbeigehen, haben wir gelernt, man grüßt einander und geht dann je nach Sympathie oder Antipathie mehr oder weniger schnell weiter. Genauso machen es die Hunde. Das Beispiel auch, was ich glaube ich in irgendeiner Folge auch schon brachte, die Situation in einem Fahrstuhl. Mehrere Personen in einem Fahrstuhl. Wo schauen die Leute hin? Auf den Boden. Man versucht zu vermeiden, dem anderen in die Augen zu sehen, damit derjenige sich nicht provoziert fühlt. Nichts anderes machen die Hunde. Zwinkern, blinzeln, machen auch verlegene Leute, die ein bisschen nervös sind, die zwinkern dann die ganze Zeit beim Reden, machen die Hunde auch. Auch das Gähnen. Die wenigsten können unterscheiden, wann ist das Gähnen aufgrund von Müdigkeit und wann ist es ein sogenanntes Calming Signal, eine Übersprungshandlung. Das Gähnen erfolgt in der Regel, was mit Müdigkeit zu tun hat, nach dem Aufstehen. Der Hund geht ins Hohlkreuz und gähnt wirklich herzhaft nach oben, um gleichzeitig seine Muskeln zu strecken, so wie wir uns beträgeln, wenn wir aufstehen. Das Stressgähnen geht nach vorne bzw. nach unten mit einem sehr abrupt aufgehenden Schnäuzchen. Also auch da, das können die wenigsten unterscheiden. Dann heißt es immer, oh, das ist er müde. Nee, der ist total überfordert gerade. Und das hat mit Müdigkeit gar nichts zu tun. Auch viele Hunde setzen sich hin. Vergleich mit dem, was wir machen. Die beruhigen sich in dem Moment selber, so wie wir sagen würden, ruhig Blut, alter Junge, erstmal durchatmen. Und das, finde ich, ist so wichtig zu sehen, dass wir nichts anderes machen. Und das Bizarre ist, das hat nichts mit erlernter Körpersprache bei uns zu tun. Denn viel Körpersprache ist kulturell bedingt bei uns. Das, was vielleicht in unserer Region etwas bedeutet für den anderen, gilt in einer anderen Kultur als Unverschämtheit. Und es gibt die erlernte Körpersprache bei Menschen und die, also Kinder schauen Körpersprache von den Erwachsenen an. Zum Beispiel wischen sie sich über die Stirn und sagen, boah, ist mir heiß. Oder man haut sich den gegen den Kopf und sagt, ich Idiot. Das machen wir nicht von uns aus, sondern weil wir es von den Eltern abgeschaut haben oder von Gleichaltrigen. Das ist, finde ich, jetzt nochmal auch ein wichtiger Punkt, weil die Verlegenheitsgesten sind keine abgeschaute Körpersprache. Das macht man tatsächlich instinktiv. Und das finde ich so wichtig, auch nochmal zu schauen, was machen die Hunde, weil sie Hunde sind. Und diese sogenannten Verlegenheitsgesten sollten bei uns, da sollten schon alle Alarmglocken schrillen, wenn die Hunde das bei uns machen. Ich merke oft, dass meine Kunden ihren Hund zur Belohnung streicheln wollen und der Hund kotzt. Wirklich, der dreht sich weg und macht alle möglichen Grimassen und die Leute sehen das nicht. Und es ist so traurig, weil die wenigsten Hunde über den Kopf gebuschelt werden wollen oder getätschelt werden wollen, geklopft werden wollen. Und die sagen mit all ihrer Macht, das finde ich gerade ganz widerlich, lasst es bitte. Und daher möchte ich nochmal kurz auch auf das Buch Calming Signals hinweisen, das es im Handel gibt. Und da hat eben Turid Rugas mit Doppel-A diese Calming Signals alle aufgezählt und ich finde das wirklich Grundwissen für jeden Hundehalter, weil es leider so ignoriert wird. Sabine, was würdest du denn gern dazu beitragen?
Was ich dazu beitragen würde, okay, man ist ja schon ganz viel erzählt worden und es ist wichtig, 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 dass man die Calming Signals, dass man sich zumindest als Hundehalter mal ein kleines bisschen mit denen beschäftigt. Es geht ja darum, dass diese Calming Signals ja eigentlich unter allen Kaniden gezeigt werden. Tatsächlich, das verstehen sie alle. Das ist fernab von jeglicher Kultur und von jeglicher Geschichte wird es von allen Hunden gleichermaßen verstanden wie angewendet. Und die Tatsache, dass die Hunde das uns gegenüber auch zeigen, ist ja wirklich ein großer Beweis dafür, ein großes Indiz dafür, wie eng wir mit ihnen zusammenleben und wie wichtig wir ihnen als Sozialpartner sind. Weil Zusammenleben in einer Gruppe funktioniert ja nur dann gut, wenn Konflikte so gut wie möglich vermieden werden. Und die Calming Signals, die sollen ja eigentlich schon greifen, bevor ein Konflikt überhaupt entsteht. Deswegen ist es wichtig, 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 dass man da sich mit denen beschäftigt zumindest mal und weiß, worum es geht. Na, normalerweise werden die von allen Hunden verstanden, die Möglichkeit hatten, ihre Sprache im Zusammensein mit anderen sozialkompetenten Tieren zu entwickeln. Die Menschen allerdings, die interpretieren ja, wie du ja gesagt hast, Eva, Fehlinterpretationen ohne Ende. Und Hunde haben im Umgang mit Menschen oft dieses wichtige Kommunikationssystem verloren. Also die zeigen das nur noch ganz klein und ganz, ganz rudimentär, weil wir es nicht sehen, weil wir nicht zuhören. Ne, jemanden, dem nicht zugehört wird, der spricht halt einfach weniger. Deswegen sollte man da wirklich gezielt drauf schauen, damit wir lernen, dass wir die Hunde beobachten und auch zu lesen. Die verwenden nämlich diese Signale während der ganzen Zeit ihres Wachseins. Also eigentlich 24/7 verwenden die Hunde diese Zeichen in dem einen oder anderen Kontext immer. Und wenn man anfängt, danach zu schauen, dann entwickeln wir auch einen Blick dafür und werden von uns selber drauf trainiert, auf kleinste Signale zu achten. Ne? Also das fängt schon an, dass man guckt, alles, was am Tag passiert, mal ein wenig beobachten. Diskussionen in der Familie, was ist passiert, wenn die Kinder streiten oder die Eltern schimpfen mit dem Kind. Also jetzt keinen Streit provozieren, bitte bloß, um zu gucken, was der Hund macht. Bitte so Sachen nicht tun, aber einfach mal, wenn sich die Situation bietet, mal angucken. Oder Hundebegegnungen. Wenn sowas ist im Freilauf oder angeleint, es ist total egal, dass man einfach mal genau dahin schaut und schaut, was machen die Hunde. Und wenn man dann im Umkehrschluss in Anführungszeichen richtig drauf reagiert, weil was mache ich, wenn der Hund sich abwendet und nicht will, dass man über den Kopf streichelt? Okay, sage ich, okay, Entschuldigung, es tut mir leid, dann gehe ich einen Schritt zurück und gebe ihm Raum. Damit hat der Hund sofort verstanden, ach so, jetzt hat es verstanden, wunderbar, dann wird er das vermutlich öfter schon häufiger zeigen, wenn sowas ist. Das heißt nicht, dass wir uns immer blöder verhalten, sondern dass der Hund gelernt hat, mehr mit uns zu sprechen. Und es ist ja eigentlich eine schöne Geschichte in dem Kontext. Also es lohnt sich wirklich, dass man hinschaut. Der Ute ist jetzt noch was eingefallen, sehe ich gerade.
Also ich finde es wichtig auch, dass man sich darüber im Klaren ist, dass es rassetypisch unterschiedliche, oder sagen wir mal, rassetypisch ist nicht der richtige Ausdruck, sondern das hat eher was mit dem Äußeren von dem Hund zu tun. Wenn ich mir jetzt einen Hund anschaue, wie einen deutschen Schäferhund oder meine Indianer mit ihrer sehr ausgeprägten Herdenschutzhundmaske oder so, also Hunde, die eine sehr ausgeprägte Maske im Gesicht haben und verschiedene Farben haben, die können natürlich, das ist ja das Besondere auch bei Wildkaninen, also bei Wölfen, dass die durch ihre Zeichnungen im Gesicht und durch teilweise auch wohl beweglichere Muskeln sich noch besser ausdrücken können als unsere Hunde. Und wenn ein Hund eine ausgeprägte Maske hat, kann er natürlich viel, viel mehr zeigen, als wenn du zum Beispiel einen Riesenschnauzer mit einem zugewachsenen Gesicht hast. Das heißt ja nicht, dass der Riesenschnauzer nicht beschwichtigt. Der kann ja genauso ein höflicher, freundlicher, friedlicher Hund sein. Der macht es nur anders. Man muss also bei diesen Hunden, die so ein bisschen eingeschränkt sind, durch ihre, ich sage mal, Körperlichkeit, die ja zuchtbedingt ist, muss man also sehr genau hinschauen. Nach meiner Erfahrung sind die noch viel intensiver in solchen Sachen wie langsamer werden, mit dem Weggucken, mit dem Blinzeln, was die anderen halt mit einem Zucken machen, ne, im Gesicht, wo man einfach sofort viel, viel schneller sieht, was in dem Hund vorgeht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Hat der Hund viel Fell im Gesicht, hat ein glattes Gesicht. Mein Maxl ist ja, ja, mittlerweile ist er weiß und nicht mehr blond, aber der ist einfarbig. Und natürlich verstehen wir ihn und Indianer versteht ihn auch und seine Freunde verstehen ihn auch. Aber für Fremde ist er einfach durch die Einfarbigkeit, obwohl er hell ist, schwerer zu verstehen wie ein Hund, der ein mehrfarbiges Gesicht hat. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Also das heißt nicht, dass Hunde weniger beschwichtigen oder nicht beschwichtigen, nur weil sie anders aussehen. Bullterrier zum Beispiel oder eine Kundin von mir, die hat Mini-Bullis. Durch ihre straffe Gesichtshaut ist es wirklich schwer, diese Hunde zu lesen. Bei Molossern ist es ja überhaupt oft so, die so, na, so cool und so ruhig wirken, wie wir schon mal gesagt haben, und auf einmal explodieren die und keiner weiß, was los ist, weil die halt einfach insgesamt noch viel, viel subtiler sprechen. Also man muss noch viel, viel genauer hinschauen bei denen. Wenn ich meinen Kunden Beschwichtigungssignale erkläre, du hast schon recht, Eva, das ist irgendwie ein komisches Wort, ja, das auch wirklich blöd rüberkommt, wenn das jemand das erste, wieso beschwichtigen? Warum muss mich mein Hund beschwichtigen? Ich tue, nein, du tust dem nichts, das stimmt. Aber ich vergleiche das immer gerne mit Höflichkeits- und Konfliktlösungssignalen. Also zum Beispiel ein typisch menschliches Beschwichtigungssignal ist, jemand kommt, also ich lerne jemanden kennen und ich gebe dem die Hand zur Begrüßung und lächle den an. Also ich zeige ihm meine Hand, in der keine Waffe ist. Also ich bin Rechtshänderin, theoretisch wäre der Dolch in der rechten Hand. Ja, ich gebe ihm die Hand, da ist keine Waffe drin. Und ich zeige ihm meine gefährlichsten Waffen, nämlich meine Zähne, die ja beim Menschen tatsächlich sehr gefährlich sind, wenn man sie entsprechend einsetzen würde. Ja. Ein Mensch, der uns mit so einer ganz starren Mimik anschaut, dem trauen wir nicht. Da sind wir der Meinung, irgendwas ist faul mit dem. der ist vielleicht ein ganz harmloser Zeitgenosse oder ein Autist, ne, der halt einfach so ein bisschen komisch guckt, aber ein ganz netter, freundlicher Mensch trotzdem ist. Aber das finden wir komisch. Also einer, der nichts zeigt, das finden wir, wie du es so schön gesagt hast, Nicole, bei Menschen fällt uns das auf, bei Hunden schauen wir drüber weg. Und dann gibt es natürlich unterschiedlich gewichtete Beschwichtigungssignale. Ich finde ja, jeder und jede Trainerin, die selbstständig arbeitet oder generell, wenn du als Hundetrainerin arbeitest, musst du mindestens 1, 2, 3 Jahre im Tierheim arbeiten. Weil dann lernst du das. Dann lernst du beschwichtigen. Eine ganz wichtige Sache, du gehst auf einen Zwinger hin, gehst langsam hin, wenn du den Hund rast, dann nicht hin wie bekloppt, wirst langsam. Zeigst ihm also durch deine Geschwindigkeit schon, ich will nicht angreifen, ich will nur zu dir an Zwinger hingehen. Dann die Hände in die Taschen, Jackentaschen, Hosentaschen, aber Hände weg. Die Hände weg, damit der Hund keine Angst haben muss, du grapscht nach ihm. Weil dieses Gegrapsche, habt ihr ja auch schon gesagt, ist ja ganz furchtbar für die Hunde. Dann, was du automatisch lernst, du gehst hin an Zwinger, schlägst dir über die Lippen und verkürzt deinen Blick einfach ein bisschen. Und das natürlich nicht überdimensional viel, sondern in einfach einem normalen, vernünftigen, gemäßigten Tempo, und dann verstehen dich die Hunde. Und das ist eigentlich das unterste Level. Dann kapiert der Hund, du willst dem nichts Böses, und dann kannst du in der Regel, wenn der Hund jetzt nicht irgendwie schwer geschädigt, traumatisiert ist, auch in so einen Zwinger reingehen, mit dem Hund irgendwas machen, den rausholen, spazieren gehen und so weiter und so fort. Aber dann gibt es natürlich, wie Nicole schon gesagt hat, die Situationen, wo der Hund nicht verstanden wird. Und dann macht er mehr, dann wird er deutlicher und wird deutlicher und wird deutlicher. Und da gab es ja mal vor Jahren, ich glaube, die Thematik ist mittlerweile durch, diese Diskussion, kann das überhaupt sein, dass, ich glaube, Urinieren wurde angezweifelt, ob das ein Beschwichtigungssignal ist. Könnt ihr euch erinnern? Und hinlegen und hinsetzen, also, und das sind sehr, sehr starke Signale. Also gerade Urinieren ist ein extrem starkes Signal. Und man kennt es an dem, dass nichts kommt. Es kommt meistens nichts oder bloß so 2, 3 Tröpfchen. Ich sage mal so, wir sollten sehr froh sein, wenn wir das nicht sehen. Das ist nicht schlimm, wenn wir das nie im Leben sehen, dann können wir heilfroh sein. Weil das heißt, dass dieser Hund das nicht notwendig hat. Das wäre genauso, wie wenn wir sagen, Knurren gibt's nicht. Weil mein Hund knurrt nie. Ja, sei froh. Der hat keinen Grund. Der hat keinen Anlass, jemanden anzuknurren. Und genauso hat der Hund vielleicht keinen Anlass, ein sehr starkes Beschwichtigungssignal zu zeigen. Und deswegen finde ich es enorm wichtig, dass man sich wirklich mit Beschwichtigungssignalen, Höflichkeitskonfliktlösungssignale, wie auch immer man die nennen will, zu beschäftigen. Diese Muttersprache der Hunde finde ich übrigens einen sehr schönen Ausdruck, weil das so wirklich so die Grundlage ist von allem. Die Grundlage, wie spreche ich mit meinem Hund, das müsste wirklich Pflicht für jeden Hundehalter sein, damit da auch die Wertung steht und wann was wie eingesetzt wird. Ja, Eva?
Was mir noch einfällt, was mich auch viele Kunden fragen, stimmt es, dass man Hunden nicht in die Augen sehen darf? Es gibt 2 Möglichkeiten, jemanden in die Augen zu sehen. Wenn ich mit jemandem rede und aus Höflichkeit ihm in die Augen schaue, weil in unserer Welt wird man dazu erzogen. Kinder haben oft Probleme, jemanden beim Reden in die Augen zu schauen, weil es doch was sehr Intimes ist. Aber dann heißt es, schau dem doch in die Augen, wenn du mit ihm redest, und dann wird uns das anerzogen. Aber es ist ein Riesenunterschied, und auch beim Hund. Und ich rede jetzt nicht von fremden Hunden, Ute, wie du es gesagt hast, Zwingerhunden, die uns ja nicht kennen. Auch ich schaue nie meine Kundenhunde zu Beginn zur Begrüßung an. Ich schaue extra immer so nach unten weg, weil ich habe schon erlebt, dass die einen gleich an die Gurgel gehen, weil die einfach so viele schlimme Sachen mit Hundetrainern erlebt haben, dass die sofort sagen, Abwehr, Abwehr, die soll sterben. Aber es ist ein Unterschied, ob du dem eigenen Hund liebevoll in die Augen schaust. Das heißt, die Augen sind dann schmal, weil man lächelt automatisch, und das kriegt der Hund natürlich mit. Die Hunde wissen, dass wir, wenn wir Zähne zeigen, in der Regel lächeln, wohlwollend sind, außer sie haben noch nie einen Menschen gesehen. Oder ob ich den Hund anstarre. Und ich hätte sofort ein beklemmendes Gefühl, wenn mein Gegenüber mich anstarrt. Sprich, die Augen werden aufgerissen, die werden plötzlich rund anstatt oval, und dann fühlt sich der Mensch und auch der Hund bedroht. Und deswegen, natürlich darf man seinen eigenen Hund und soll ihn auch anschauen, weil auch das ist eine Kommunikation. Aber die Gesichtszüge und die Augen sollen dabei liebevoll sein. Und das ist der große Unterschied. Sabine, was meinst du dazu?
Mir fällt es gerade so ein Beispiel ein, wegen diesen Augenanstarren. Ich höre ganz oft, dass Und ich erlebe es auch, also der Jasko zum Beispiel, der hat bei all Hunderassen, gerade bei Möpsen oder so, die diese angezüchteten kugelrunden Augen haben, haben viele Hunde ein Problem damit. Einfach weil diese kugelrund aufgerissenen Augen bedeuten eigentlich, ja, also ich stehe ganz kurz davor, dass ich dich angreife. Das ist ja so schon ein deutliches Signal, dass man da schon ein bisschen auf Krawall gebürstet ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann auf den Menschen impliziert. Und das verunsichert ja, weil wir eigentlich gar nicht die Spezies sind, die sowas tun. Und da kommt natürlich Verunsicherung auch noch dazu beim Hund in dem ganzen Kontext. Ja, überhaupt die ganze Körpersprache. Ich finde, Hunde sind so unfassbar klug und so unfassbar anpassungsfähig, was wir manchmal mit unserem Körper für Kokolores veranstalten. Und die verstehen uns trotzdem halbwegs. Das ist so meisterlich. Die sind so großartig. Die sind so bemüht, uns Körperkasper zu verstehen und der Mensch an sich, also das ist ja, das geht ja in beide Richtungen, das gegenseitig verstehen. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen nur halb so bemüht wären, die Hunde zu verstehen, wie die Hunde bemüht sind, uns zu verstehen, weil denen ist es so wichtig, die beobachten uns und man merkt auch immer, die wollen sich richtig verhalten. Und dann kommt der Mensch daher und der Hund macht vielleicht nicht den Schritt zur Seite, den er jetzt machen soll, und dann käsen wir ihn an. Und dann merkt man oft mal, wie schlimm das eigentlich für die ist, weil die wollen sich eigentlich richtig verhalten im Zusammenleben. Weil, wie gesagt, Konfliktvermeidung ist ja eine Überlebensstrategie. Ne? Ute.
Ihr kennt es sicher auch. Es kommt ein Kunde, also ein neuer Kunde mit einem eventuell, nee, doch sicher schon erwachsenen Hund. Und du schaust dem Menschen zu und denkst dir, was will der von seinem Hund? Und der Hund versteht ihn. Ja,
Ja.
du weißt überhaupt nicht, was der dem jetzt, also wenn der jetzt nichts sagt dazu, sondern irgendwelche komisches Gehampel macht, irgendwelche Gesten. Und der Hund weiß, was er tun soll und was der jetzt will. Da denke ich mir jetzt, wie genial ist das? Wie beobachten die den? Aber trotzdem sollte man sich schon bemühen, eine Körpersprache zu, naja, wie soll ich sagen, zu kultivieren, die sozial ist, sozial kompatibel wirkt und nicht so asozial wie manches. Zum Beispiel, ja, ich sitze mit meinen Kunden, ich habe eine schöne Eiche auf meinem Hundeplatz und darunter zwei Bänke. Und wir sitzen da und der Hund erkundet den Hundeplatz und wir unterhalten uns. Und der Hund ist fertig mit seiner Erkundung und kommt und legt sich zu seinen Menschen. Und patsch, kommt sofort die Pfote von oben und fällt auf den Hund drauf. Ja, Leute, das ist ein Angriff, ne? Das ist echt Ruhestörung. Also das dürfte man eigentlich anzeigen, sowas. Und dann muss ich mich halt nicht mehr wundern, wenn der Hund nicht mehr zu mir kommen will. Das sind alles so Dinge und da beschwichtigen die sehr stark in solchen Momenten. Da siehst du dann, wie die weggucken, wie die Lippen lecken und mit vorsichtigen Bewegungen das Ganze irgendwie, oh bitte nicht und so, ne? Oder dieses ständige Streicheln von den Hunden. Also wenn ich meinen Hund bestätigen will mit irgendwas, weil ich jetzt finde, er ist so ein toller Hund, ich möchte mich bedanken bei ihm, er hat irgendwas ganz super gemacht, dann ist Streicheln meistens nicht so eine übertrieben gute Idee, weil ich muss mich da halt über den Hund beugen. Ich denke mir ja auch, wie wir wahrscheinlich alle Hundetrainerinnen sind ja alle so ein bisschen so, ich kann das, ja. Ja, vergiss es, ne? Du kannst gar nichts können wir. Ich denke da immer, wenn wir über sowas reden, mein Mann hat mal so ein Foto von mir gemacht mit meiner Indianer und die stand neben mir und ich glaube, es kam jemand auf uns zu und sie war noch sehr jung und da ein bisschen unzuverlässig. Mittlerweile ist das ja alles kein Thema mehr. Und ich habe einfach runtergegriffen und habe sie am Geschirr festgehalten. Und schaue so ganz fröhlich lachend in Richtung zu dem Menschen, der da kommt. Und was macht Indiana? Beschwichtigt. Weil ich einfach in ihr Geschirr gegriffen habe. Da gibt es jetzt natürlich die Möglichkeit, man kann das trainieren, man kann alles trainieren, man kann sich zu Tode trainieren. Aber wir werden trotzdem immer wieder Dinge tun und damit müssen wir uns schon ein bisschen abfinden. Das ist einfach eine menschliche Geschichte, die für unsere Hunde nicht immer so angenehm sind. Ich muss jetzt schnell ins Geschirr greifen und den Hund halten, weil. Ich muss dies und das und jenes machen, weil ich muss mir bewusst sein, dass das nicht gut ist, was ich mache. Oder hinterher wenigstens irgendwie mich bei dem Hund dann entschuldigen und sagen, war jetzt notwendig. Ja, so wie du gesagt hast, Sabine, wenn ich merke, das war jetzt nicht schön für den Hund, dann gehe ich halt zwei, drei Schritte zurück und gebe ihm halt dann den Raum, dass er versteht, das ist bei mir angekommen, dass das jetzt nicht so toll war, was ich da gemacht habe. Das wird immer wieder mal passieren, da geht die Welt nicht dran zugrunde und die Hunde verstehen das auch. Wichtig ist, was du gesagt hast, Nicole, wir müssen hinschauen, wir müssen ihnen zuhören, und wir müssen sie verstehen. Und da sind die Beschwichtigungssignale, die Calming Signals, eben wirklich die absolut wichtige Grundlage dazu. Weil wenn wir das nicht verstehen, dann verstehen wir auch nicht, warum sie auf einmal eskalieren. Ne, der brave Familienhund, auf einmal hat er zugebissen. Nee, nee, da ist eine Vorgeschichte gewesen, Eva.
Ich finde es auch immer sehr schade, dass die meisten Hundehalter erwarten, dass ihr Hund sie versteht, aber es überhaupt nicht für notwendig halten, zu lernen, wie man seinen eigenen Hund versteht. Und das finde ich immer schon sehr vermessen. Der soll gefälligst mir alle Wünsche von den Augen ablesen, anstatt dass eben wir uns die Mühe machen, diese fremde Spezies zu beobachten, zu erforschen und seine Gedanken und Wünsche an uns zu verstehen und gegebenenfalls, sofern es möglich ist, die auch zu erfüllen. Das finde ich seitens der Hunde immer so ein tolles Sozialverhalten. Es ist unglaublich, wie sie bemüht sind. Und wir so ignorant durch diese Gemeinsamkeit gehen. Sabine, wie findest du das?
Ja, mir fällt nämlich dazu ein, dass in dem Calming Signals Buch, das habe ich mir extra rausgeschrieben, steht ein unfassbar gutes Zitat von einem Häuptling, Dan George, das da lautet, das will ich keinem vorenthalten, das heißt, wenn du mit den Tieren sprichst, werden sie mit dir sprechen und ihr werdet euch kennenlernen. Wenn du nicht mit ihnen sprichst, dann werdet ihr euch nie kennenlernen. Und was du nicht kennst, wirst du fürchten. Und was du fürchtest, zerstörst du. Das Zitat, also das hat mich beim ersten Lesen von dem Buch schon so getroffen wie ein Blitz. Und das sollte man sich eigentlich aufschreiben, ausdrucken und in den Flur hängen, damit man es immer liest, wenn man dran vorbeiläuft. Nicole, du lächelst selig, was fällt dir ein?
Das Zitat ist wunderschön.
Ja.
Da wir ja, also man kann so ein bisschen auch anschließen an unsere letzte Folge, wo es auch um Stress ging. Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr permanent versucht, euch mitzuteilen und dem anderen zu sagen, ich habe ein Problem oder ich mag etwas nicht und man versteht euch nicht, man hört euch nicht zu, macht das auch einen Riesenstress, ne? Wenn man überhaupt nicht wahrgenommen wird und wenn man seine Bedürfnisse nicht äußern kann. Und zusätzlich ist es bei den Calming Signals auch so, dass ihr daran auch ein bisschen im Vorhinein schon ablesen könnt, welche Situationen für die Hunde besonders schwierig sind. Also wo sie zum Beispiel beim Spaziergang draußen besonders viel Hilfe brauchen. Und das ist natürlich immer dann, wenn es um sehr viel Geschwindigkeit geht. Das können schnell vorbeifahrende Fahrräder, Autos sein. Das ist immer dann, wenn irgendwas frontal von vorn kommt, was unseren Hunden große Probleme machen kann. Zu viel Nähe natürlich. Also wenn zum Beispiel fremde Menschen sehr übergriffig werden, die Hunde sofort streicheln wollen, Kinder, Hunde umarmen, dann wird es meistens für die Hunde sehr schwierig. Oder natürlich auch, wenn Dinge zu laut sind. Was ich immer ganz interessant finde, das habe ich in letzter Zeit relativ oft gesehen, wenn Menschen ihre Hunde, also auch die eigenen Menschen, ihre Hunde zu sich rufen und dabei laut in die Hände klatschen. Wo ich dann immer so denke, gute Idee, weil du tust gerade alles dafür, dass der Hund möglichst weit weg bleibt, weil er einfach so ein freundliches Lebewesen ist und dir gerade nicht zu nahe kommen möchte. Also das finde ich schon immer sehr, sehr spannend. Wer möchte noch was zu dem Thema sagen? Sonst, genau, Sabine hat mir nämlich vorhin meinen Abschlusssatz quasi geklaut. aber ich finde das so wichtig. Also was wir eigentlich damit sagen wollen, ist, dass Hunde sich wirklich extremst viel Mühe geben, uns zu verstehen, unseren Alltag zu verstehen und irgendwie versuchen, klarzukommen. Und das Beste wäre, wir würden es ihnen einfach nachmachen. Das heißt, viel mehr auf die Hunde schauen, viel mehr überlegen, wie können wir es ihnen einfacher gestalten, wie können wir es ihnen besser gestalten. Also macht euren Hunden nach und werdet zu sehr freundlichen und achtsamen Lebewesen.
Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Nicole. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Und da verlinken wir dir auch das Buch von Turit Rugas zu den Calming Signals. Da ist auch der Link zum Opener-Song zu finden. Jenny's Theme, made by audionetics.com by Creative Commons Attribution License 3.0. In der 17. Folge, in 14 Tagen, sprechen Ute, Nicole, Sabine und Eva über das Bild in deinem Kopf. Und wenn du sagst, ja, der Podcast gefällt mir, empfehle uns gerne weiter. Schenk uns auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Und zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Lass es Kekse regnen.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.